Soweit 2020. Ein Dia-Show-Podcast zur Tour mit Till Seifert und Dominik Richter. Heute, warum Till selbst beim Kettenöl seines Fahrrads klar vegetarische Akzente setzt. Warum außerdem Frittenfett eigentlich die wahre Brennstoffzelle ist. Warum Bierkaltstellen auch eine Art Kochen ist. Und warum es sich in dieser Podcast-Folge aber auch ganz besonders um eine Etappe gegen das Vergessen handelt. Danke fürs Zuhören.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Soweit 2020, der Dia-Show-Podcast mit Nick Richter.
Und Till Seifert.
So ist es. Schönen guten Tag, Nick.
Moin, Till.
Geht's dir gut?
Du, ich beschwere mich doch selten. Wir haben das doch mittlerweile durch. Aber ein bisschen wehmütig werde ich tatsächlich.
Tatsächlich, wieso denn?
Ja, ich meine, guck dir mal an, von wo nach wo du heute radelst
fahre. Was du meinst, ja.
Langsam aber sicher geht's fast nicht mehr südlicher und wir kommen mit großen Schritten auf das Ende der Tour zu.
Ja, die vorletzte Folge.
Nicht ganz da. Genau, vorletzte Folge realisiere ich jetzt in diesem Moment, wo wir es ansprechen und denk mir, uff.
Aber es wird nochmal, es werden nochmal zwei richtige amtliche, große, lange Folgen, denn heute sprechen wir nicht nur über einfach eine Fahrradetappe, sondern tatsächlich auch über mehrere Tage, denn in München hatten wir haben wir ein bisschen Station gemacht, könnte man sagen.
Das kann man so ausdrücken.
Genau, und haben dort ein bisschen Zeit auch mal gehabt. Ich glaube, das erste Mal auf Tour, dass wir mal in gewisser Weise einen Tag lang nichts hatten, wo wir uns dann irgendwie überlegen mussten, was wir machen, was wir dort gemacht haben, das erzählen wir euch später. Denn die heutige Radetappe geht von Neuburg an der Donau nach München. Wir haben uns aber kurzfristig dazu entschlossen, nicht direkt nach München reinzufahren, denn da ist mit Campingplätzen wahrscheinlich auch nicht ganz so leicht.
Voll.
Sondern weil wir ja wussten, wir haben ein paar Tage Zeit, dachten wir, wir bleiben ein bisschen außerhalb und sind nach Dachau gefahren. Und beim einen oder anderen klingelt es vielleicht schon beim Namen Dachau. Das wird später nochmal thematisiert werden. Aber wir wollen nicht zu weit vorgreifen, sondern
fangen beim Wesentlichen an, in dem Fall beim Frühstück.
Genau, denn das war wirklich ein Kracher. Wir wachten dann morgens auf diesem Campingplatz und ich mache Anführungszeichen gerade. Denn natürlich, es war in irgendeiner Weise ein Campingplatz, aber es fühlte sich nicht so an. Wir waren mit einem anderen dort, das hatten wir letzte Woche ja schon erzählt.
Genau, dieser vermeintliche Dauercamper, der da garantiert seinen Wagen nicht nur ab und zu hinfährt, sondern da schon Wurzeln geschlagen hat.
Genau, ja, wir haben einen leicht trüben Morgen dazu genutzt, vor allem du, ich bin duschen gegangen und du hast dein liebstes Fluggerät in die Luft gelassen.
Genau, und in diesem Fall wieder über eine Wasseroberfläche.
Ja, du hast nichts draus gelernt.
Aber ich habe sie auch nicht versenkt, es sei in aller Fairness zu sagen, es ist nichts passiert, ganz im Gegenteil. Wir haben echt ein paar ganz schöne Eindrücke des Campers von oben in Spiralen abgeflogen. Mal gucken, ob es das in einem Film schafft. Und dein Fahrrad habe ich auch erwischt.
Das stimmt.
In dem Fall mit der Linse, nicht mit der Drohne.
Und du hast ein sehr, sehr schönes Foto gemacht. Und zwar das, was jetzt in den Projektor kommt.
Ach, guck's dir an.
Und was ist es schön? Neuburg an der Donau.
Nicht wahr? Ist eine richtige Perle.
Ja. Nennt man das da so eigentlich ein Delta, was wir dort sehen auf dem Bild?
Ich überlege gerade, was die Definition eines Deltas ist. Ich dachte, das wäre der Punkt, wo ein Fluss ins Meer mündet, dass das zum Beispiel das Rhöne-Delta unten.
Dann ist es hier auf keinen Fall der Fall.
Ja, aber ich bin mir überhaupt nicht sicher, weil es gabelt sich ja die ganze Geschichte, wenn ich mich nicht täusche.
Wir sprechen hier auf jeden Fall von einer Flussgabelung.
Genau.
Und ich bin jetzt auch nicht bereit, eine Flussdelta zu googeln.
Oh, ich habe schon mit dem erneuten Einspielen von Google Times gerechnet.
Oh, oder vielleicht doch.
Oder vielleicht doch.
Ach komm, wir machen das jetzt.
Google Time. Google Time. Mit Nick und Till.
Ey, wir verpflichten uns ja hier auch ein bisschen dem Bildungswesen. Ne? Gerade in Corona-Zeiten, wo so viel Unterricht flach fällt, ist es wichtig, das eine oder andere hier zu besprechen. Und das machen wir jetzt auch gleich mal. Was ist ein Flussdelta?
Bing!
Ein Flussdelta, auch Deltamündung oder Mündungsdelta, ist eine Flussmündung in einen See oder ein Meer, die durch einen annähernd dreieckigen Grundriss und die Gabelung des Hauptstromes in mehrere Mündungsarme gekennzeichnet ist. Also, du hast auf jeden Fall recht, Nick. Für mich war diese Gabelung, diese Delta-Geschichte. Deswegen sprach ich das vorhin an auf dem Bild. Aber gut aufgepasst in Naturkunde.
Schätz beiseite, wir gehen jetzt
weiter im Text. Auf jeden Fall ein sehr, sehr schönes Bild und ein wirklich schönes kleines Städtchen, dieses Neuburg an der Donau. Wir haben letzte Woche schon über dieses Schloss gesprochen. Mhm. Du sprachst davon, wie das dann im Winter illuminiert werden könnte. Und ja, das kann ich mir schön vorstellen.
Ich glaube, wir sollten Klaus mal anhauen und um ein Bild bitten.
Auf jeden Fall.
Ich wüsste zu gerne, wie es jetzt die Drohne vor der Drogerie aussieht.
Klaus schickt die Drohne hoch.
Genau. WhatsApp reicht, Klaus, WhatsApp reicht.
Ja, ja, und dann kam ich vom Duschen. Ich glaube, du hast dann noch das Gleiche getan, oder? Oder etwa nicht?
Nee? Doch, tatsächlich. Ich glaube, es war vonnöten. Gerüche können
unschön sein.
Gut, ich dachte, du reimst. Schade. Wir gehen weiter. Vom Duschen Richtung Bäckerei, denn unser einziger Auftrag an dem Morgen war tatsächlich, bringt Brötchen mit, für den Rest sorg ich schon.
Sorg ich schon.
Hat er gemacht.
Ja. Hat er gemacht und wir haben ein paar Brötchen geholt oder wie man in Bayern sagt, Semmeln und sind zum Klaus gefahren. Der sagte dann am Vorabend schon, ja, ruft einfach an, wenn ihr da seid, ich fahre das Auto weg, hat er ungefähr so gesagt, ungefähr so tagesschaumäßig mal gerade wiedergegeben.
Du bist nah dran.
Und dann haben wir fuhren wir beim Klaus vor und Klaus hatte wirklich da so ein schönes kleines Häuschen sich hingebaut in so eine kleine Nebenstraße, ne?
Kleines Häuschen ist gut. Das Ding war verdammt breit, wenn du dich erinnerst. Nicht besonders hoch, aber es war schon.
Ja, das stimmt.
Mhm. Ja. Und vor allen Dingen, das war tief. Das konntest du ja von vorne gar nicht sehen, wie weit das Ding noch nach hinten weiterging.
Du hast das später gesehen, ne? Du hast das später erzählt, du hast in der Keramikabteilung vorbeigeschaut das beim Klaus.
Und was da
beim
war ich Klaus, nicht mehr auf der Hälfte des Flurs.
Was beim Klaus wahrscheinlich aber, wir haben letzte Woche schon drüber gesprochen, er handelte auch mit Antiquitäten. Die Keramikabteilung könnte beim Klaus auch mehr als das Badezimmer sein, glaube ich.
Das stimmt, wenn man so überlegt, was da überall, genau. Vasen, Skulpturen und Hasse nicht gesehen. Ja. Gut, aber zur Keramik kommen wir später. Erstmal muss ja was passieren, damit Keramik von Relevanz wird.
Genau. Wir kamen beim Klaus rein, er empfing uns, wie schon am Tag davor auch, mit freundlichen, ich möchte fast sagen offenen Armen, aber das ließ Corona leider nicht zu.
Das ist richtig.
Aber metaphorischen offenen Armen. Und dann kamen wir beim Klaus in die Wohnung rein, ins Haus und gleich mal in die Küche, die war gleich, wenn du reinkamst, links. Und ja, das war eine zünftige bayerische Küche, würde ich sagen.
Mega cool. Holzbalken, wo du hinguckst. Wie gesagt, eine Menge Schissel.
Ja, wirklich.
Und vorne diese typisch bayerische Essecke. Mhm. So Eiche Rusticus.
Genau.
Kracher. Fand ich richtig gut.
Und ein sehr reich gedeckter Frühstückstisch. Mhm. Klaus hatte schon angefangen, Rührei zu machen. Er hatte verschiedene Käsesorten. Für dich hatte er auch Wurst am Start, beziehungsweise für sich auch. Ich glaube, du hast an diesem Tag deinen vegetarischen
Flow unterbrochen. Stimmt. Ich überlege gerade, ob das nochmal vorkam. Ich glaube in Garmisch nochmal. Ja, auf jeden Fall in Garmisch nochmal.
In München glaube ich auch, oder?
Wo waren wir denn in München überhaupt essen? Da kommen wir ja später zu.
Ja, ich weiß, wo wir in München essen waren. Ich weiß auch, was ihr gegessen habt. Aber dazu später. Ja, und dann begann ein langes, ausgedehntes Frühstück. Nicht unbedingt, weil wir wahnsinnig viel gegessen haben, aber weil wir einfach mit dem Klaus von einem Thema zum anderen gekommen sind und total viel über ihn erfahren haben, ein bisschen was jeder so über sich erzählt hat und man das Gefühl hatte, man kennt den Klaus schon Jahre, oder?
Das ist so ein Typ. Auf jeden. Und der vermag eben auch so Sachen zu erzählen, die dir tatsächlich suggerieren, man ist irgendwie ganz nah dran. So Familienhistorie, wie kam es überhaupt zu dem Haus und was macht sein Sohn, was hat der für eine Verbindung zu Hannover irgendwie auch in irgendeiner Form. Mittlerweile ist er irgendwie in Asien, wohnt er mittlerweile und arbeitet und lebt dort.
Ja.
Also ganz, ganz viel auch so irgendwie, nicht beinahe, sondern familiäre Details, die dir so das Gefühl geben, okay, du bist hier akzeptiert, du bist hier angekommen, du gehörst irgendwie dazu. Dann wurde frischer Kaffee gereicht.
Mehrfach.
Der Aufschnitt ausgegangen, hätte er sofort nachgeschnitten, da bin ich mir sicher. Genau, und dann hast du ihn ja noch interviewt.
Ja, und das war wirklich super, super lieb, was er da gesagt hat. Und das war auch so, ich habe mich erst ein bisschen doof gefühlt, weil dann so, und jetzt holen wir noch die Kamera raus, Klaus, und sag doch nochmal was in die Kamera. Aber er hat es dann wieder so in seiner Art gesagt, die so ungekünstelt einfach wirkt.
Ja, voll.
Und ich kann es wieder gar nicht genau wiedergeben. Ich müsste mir das Video nochmal angucken, aber es war ungefähr wie so, ja,
Till und Nick, ja, super Abend gewesen gestern hier in der Drogerie. Und ich durfte gar nicht die Kühlschränke aufmachen.
Die Kühlschränke zuzumachen.
Und das ist einfach so, so nett gewesen. Und einfach ein richtig schöner Start in diesen Tag. Und auch irgendwie so zum Ende dieser Tour nochmal so ein Erlebnis zu haben, das war einfach auch schön. Wir haben ja viele Leute kennengelernt und sehr, sehr viele nette Menschen auch kennengelernt. Aber der Klaus hat da, glaube ich, schon so ziemlich...
Der hat rausgestochen. Das war eine andere Nummer.
Ja, und das war sehr, sehr schön. Ja, letzte Woche hatten wir dann noch kurz über diese Pokémon-Kartengeschichte erzählt. Nach wie vor bin ich da sehr, sehr beeindruckt über deine Werte, die du liegen hast.
Ja, ich wäre es auch, wenn ich wüsste, dass sie irgendwann jemand nähme. Aber die liegen sich ja nicht schlecht.
Genau.
Ein kleiner Funfact an der Seite. Dreimal darfst du raten, wer jetzt wieder mit Pokémon angefangen hat.
Dein Bruder.
Ja, und ich auch.
Ja.
Ich musste dann direkt nachziehen.
Ja, ich bin da ein bisschen raus, muss ich sagen. Nach Rot war Schluss.
Du hast nicht mal Gold oder Silber gespielt?
Doch, tatsächlich, stimmt.
Und Silber. Was war's?
Gold? Silber.
Ja,
Silber.
Hervorragend. Team Lugia. Gehen wir weiter.
Auf dem Game Boy Color damals. Und dann hörte meine Konsolen-Historie auf.
Spricht von einem Handheld und sagt Konsolen-Historie.
Ja. Sorry, da bin ich nicht so deep im Thema.
Es ist alles gut.
Okay.
Es muss ja ein Geek hier auf dem Sofa gehen.
Genau. Ja, und dann irgendwann mussten wir leider schweren Herzens uns verabschieden, bevor du dann nochmal auf die Keramikabteilung gegangen bist.
Ja, das war ein Erlebnis.
Wieso?
Ja, weil der Laden tatsächlich noch ein Stück niedriger war von der Decke als die restlichen Zimmer. Das war spannend. Du hast so das Gefühl, du kommst in Bilbo Beutlins Hobbithütte. Genau, und auf diesem Klo waren halt original auch einige von diesen Skulpturen, wo du das Gefühl hattest, ich kann nicht, wenn mir jemand zuguckt. Das war echt voll.
Okay, gut, dass ich nicht da war.
Mm. Hättest du nicht genossen, glaub mir.
Okay. Ja, und dann verabschiedeten wir uns vom Klaus. Der hätte uns, glaube ich, am liebsten noch irgendwie Lunchboxen gemacht.
Auf jeden Fall.
Oder wir hätten sie uns noch gemacht. Haben wir aber nicht. Denn wir trafen uns dann mit dem Jörg von der Plattenfirma. Der kam wieder mit angefahren und begleitete uns dann die restliche Zeit der Tour. Ich hatte ja auch noch eine kleine Radetappe heute zu machen. Und zwar von Neuburg an der Donau nach Dachau. Und es war so ein bisschen... Ja, das war irgendwie strange, weil normalerweise war es ja so, meistens saß ich um 9:30 auf dem Rad, ne? Und da war es jetzt, glaube ich, schon 1. Und dann war ich irgendwann dann doch so weit, mich aufs Fahrrad zu setzen, wollte losfahren und merkte auf einmal ein unschönes Quietschen, denn wie ihr wisst, bin ich am Tag davor ja ziemlich nass geworden und die Kette hat ein bisschen gelitten. Ich also wieder zurück zum Wohnmobil gefahren, wo sich herausstellte, dass man fälschlicherweise mein Kettenspray entsorgt hatte. Tja, was machen? Und dann dachte ich so, okay, ich hole die Rama raus und schmier die Kette damit ein. Aber ich glaube, du hattest dann noch die Idee, man könnte doch auch das Olivenöl nehmen.
So war's.
Was im Salat gut ist, kann für die Kette ja nicht so schlecht sein.
Ganz nach dem Motto.
Und ja, das habe ich dann auch gemacht. Schön aufs Zeva ein bisschen Olivenöl geträufelt und die Kette damit eingeschmiert. Und ehrlich gesagt, kann mich nicht beschweren.
Und richtig mediterranes Feeling, oder?
Ja, das war eine ganz mediterrane Radtour an dem Tag. Ich habe mich richtig mediterran gefühlt. Und das hat eigentlich relativ gut auch gewirkt. Ich glaube, ich habe es dann in München nochmal wiederholt. Aber ansonsten hat das funktioniert. Ja, und von dieser Olivenöl-Geschichte gibt es hier auch nochmal ein kleines Bild in den Projektor. Man sieht mir meine Freude bei dieser Aktion auf jeden Fall an.
Also, finde ich auch.
Das habe ich noch nicht allzu oft vorher gemacht.
Nee. Und wenn man nicht allzu genau hinguckt und den Griff der Ventura-Tür für den Tankdeckel hält, dann könnte man denken, dass du gerade probierst, den Wagen mit Olivenöl zu betanken, denn die Querstange deines Fahrrads sieht aus wie ein Schlauch. Siehst du das? unter der Olivenölpulle ist der Kracher. Stimmt. Das sieht echt aus, als würdest du gerade, Biosprit, komm,
hinein. Es gab ja früher Menschen, die zum Beispiel so einen alten Benz gefahren sind. Irgendwer hat mir das mal erzählt.
Auf Raps oder was?
Zum Beispiel auf Raps, genau. Ja, die sind halt zum Tanken zum Aldi gefahren.
Ja.
Aber es soll wohl auch Menschen gegeben haben, die sind abends alte so Pommesbuden abgefahren und haben das alte Frittieröl daraus geholt. Und es gibt wohl Motoren, die das mitgemacht haben. So ältere halt, ne? Wie da die Klimabilanz ist, ist fraglich. Das mag ich nicht zu beurteilen. Aber
so rein vom Wiederverwertungsgedanken war das ja schon gar nicht verkehrt.
Genau, also die Idee, die dahinter steckt, funktioniert schon. Wer weiß, vielleicht fahren wir irgendwann alle mit Frittenfett.
Das ist wahrscheinlicher als die Brennstoffzelle.
Sag das nicht. Ich bin ein großer, ich will jetzt nicht sagen Verfechter, aber ich finde, das ist eine sehr, sehr hoffnungsvolle und sinnvolle Technik. Ja, und dann begab ich mich auf die Radetappe von, ich glaube, so 80 Kilometern ungefähr. Und hatte auch vor, die relativ schnell durchzuziehen, weil ja irgendwie ich jetzt auch auf der Tour nicht so richtig viel Punkte gesehen habe, an denen es sich jetzt richtig gelohnt hätte, große Pausen zu machen. Und da schmeißen wir mal das nächste Foto rein, mal wieder ein kleines Vorbeifahrbild bei ja relativ schönem Wetter. Man blitzt so ein bisschen der blaue Himmel durch. Und irgendwann kam es dann so weit, dass ich ein bisschen Hunger verspürte. Das Frühstück beim Klaus war jetzt schon so ein bisschen her. Und da schmeißen wir gleich das nächste Bild rein, denn ich sah einen Edeka irgendwo am Straßenrand und bin dann schnell dort reingesprungen, hatte irgendwie noch so ein paar Euro in der Tasche und habe mir dann da ein Brötchen geholt. Ich weiß nicht mehr, was da genau drauf war. Auf jeden Fall hat die Dame hinter dem Tresen beim Bäcker es auch wieder frisch für mich zubereitet, Nick. Und hat das Geld, und das finde ich immer besonders gut, nachdem ich mich ja in der letzten Folge schon als extrem pingelig geoutet habe bei bestimmten Lebensmitteln. Du erinnerst dich?
Ich erinnere mich. Geradezu bildlich.
Ich werfe nochmal das Wort gekochte Eier und das Wort Bananen in den Raum. Habe dann mit Freude festgestellt, dass die Frau zum Herstellen des Brötchens andere Handschuhe anhatte als zum Annehmen des Geldes. Und ich finde das schon bemerkenswert, denn das machen tatsächlich die wenigsten. Viele denken dann, ja, ich habe ja Handschuhe an, super. Aber wenn du natürlich das Geld mit den Handschuhen anfasst, mit denen du auch die Lebensmittel anfasst, dann kannst du dir die Handschuhe eigentlich auch komplett sparen.
Du kannst auch die Brötchen mit den Füßen zubereiten.
Frisch fußbelegt.
Handarbeit, echte Handarbeit, die sehen doch aus wie mit den Füßen gemacht.
Ja, das Foto, was ihr seht, zeigt mich in der Pausensituation unter einem schönen Baum. Ich finde, das hat was. Es hat was Symmetrisches, dieses Bild.
Klares Zentrum, klares Ziel, klarer Blick auf die Stulle.
Genau, vor allem klares Ziel. Das Ziel ganz klar, dieses Brötchen, was ich mir habe machen lassen.
Genau.
Ja, aber auch die schönste Pause geht irgendwann zu Ende. Ich habe dann mich weiter auf den Weg gemacht, denn es waren dann noch so 40 Kilometer bis nach Dachau. Und ihr seid auch gar nicht mal so schnell vorangekommen. Ich glaube, ihr wart noch einkaufen, ne?
Ganz genau so ist es.
Ich ja, kämpfte mich dann weiter in Richtung Dachauer Campingplatz, war aber ehrlich gesagt einfach happy, dass es nicht geregnet hat, so wie am Tag zuvor.
Hätten wir auch kein zweites Mal so mitgemacht.
Ja, ich glaube auch nicht. Obwohl, an dem Tag wäre es mir, glaube ich, tatsächlich egal gewesen, weil wir kein Konzert gehabt hätten. Ich wusste, ich hätte duschen können direkt am Campingplatz. Ich glaube, da hätte ich es einfach durchgezogen, wenn ich ehrlich bin.
Wir werden es nie erfahren.
Das kann ich jetzt natürlich großmütig hier behaupten.
Genau.
Ja, und ich kam dann irgendwann in Dachau am Campingplatz an und ihr kam kurz vorher erst an, ne?
Ja, wir haben tatsächlich noch ein bisschen gebraucht. Ja, und dann kamen wir da an diesem Campingplatz. Wie hieß denn der See da am Rand?
Oh.
War es nicht der? Pass auf, es gibt den Ammersee und es gibt den Ampersee. Und der Ammersee ist dieses Riesenvieh, ja, oder?
Am Ammersee bin ich später noch vorbeigefahren, nächste Etappe dann.
Mhm.
Und das war der Ampersee, korrekt?
Genau.
Wie du dir das einfach mal gemerkt hast.
Ja, ich hatte ja auch immer noch vor, dich da mit dem aufgeblasenen Kajak drauf zu semmeln. Da musste ich ja wissen, wie das Gewässer heißt, auf das ich dich da entlasse.
Stimmt. Ja, und der Campingplatz, gleichnamig Camping Ampersee, war eigentlich ganz nett.
Ja, war.
Also wir haben da einen ganz coolen Platz gekriegt mit einer Hecke, die in Burgmauer geschnitten war.
Die hatte Schießschaden.
Da hatte der Gärtner einen ganz humoresken Tag.
Mhm. Oder sich einmal verschnitten und dann musste er.
Genau. Verdammt, was machst du jetzt?
Mist.
Und dann das nachher so als die Nummer doppelt so teuer verkauft.
Auf jeden Fall. Bestimmt. Ist ja ein Mehraufwand.
Ja, und dieser Tag ging dann relativ entspannt. Ich bin wahrscheinlich noch duschen gegangen.
Bin schon garantiert. Du hast dich über die frisch sanierten sanitären Anlagen gefreut.
Stimmt, tatsächlich.
Und am nächsten Tag sind wir dooferweise in das alte Duschhaus gegangen.
Ja.
Und das war eher so
Kiel. Wieder raus. Genau. Vor allem die Dusche war da ein Abenteuer.
Ey, komm schon.
Das war wirklich verrückt. Also es war irgendwie gefühlt, es war auch keine, normalerweise hat man jetzt ja mittlerweile so Mischbatterien, nennt man das, glaube ich. Ich weiß es nicht genau. Den Hahn, an dem man das Wasser aufdreht, ist ja mittlerweile so, dass du stufenlos die Temperatur einstellen kannst. Und das war da tatsächlich noch so, relativ angelaufen auch schon. Und der Wasserstrahl war ein harter Strahl.
So wie sie das morgens genau gehört.
Also das klopfte dir dann so auch alle Verspannungen raus, die sich über die letzten 2,5 Wochen, also wenn du es so betrachtest.
Du wolltest oder nicht.
Ja, also es hatte auch was Gutes.
Wir haben auch zum ersten Mal einen Campingtisch und Klappstühle gestellt bekommen.
Genau,
sind das die war sehr dort, schön. Ne?
Und dann, Nick, was haben wir noch gemacht? Ich völlig fälschlicherweise habe ich ja gerade behauptet, wir hätten kein Konzert gehabt. Das stimmt ja überhaupt nicht. Wir hatten ein Konzert.
Ja, wir haben gestreamt, würde ich behaupten.
Ja, genau. Wollen. Wir haben das zweite. Nein. Doch.
Doch.
Das zweite Livestream. Nein, doch. Oh. Wir haben das zweite Livestream-Konzert auf dieser Tour gespielt, aus dem Ventura heraus.
Und haben uns da voll weggekratzt, weil wir diese Dietmar-Story wieder ausgegraben haben.
Ja.
Das würde ich mir zu gerne nochmal angucken. Wir überlegten noch, ob wir das überhaupt als IGTV dann wieder hochladen können. Ja. Haben dann beschlossen, wir machen das.
Haben wir es gemacht?
Ja. Es war noch findbar.
Ich wollte es jetzt gerade mal nachgucken, ja.
Ja.
Du kannst auch mal, genau, erzähl du doch schon mal vom Konzert, in, was genau da passiert ist.
Naja, wir kamen halt, wie gesagt, auf diese Bamberg-Action zu sprechen, weil es ist ja nicht so, dass wir so ein Konzert einfach nur durchhacken und dann ist man nach 5 Liedern durch und es hat sich erledigt. Es wird ja immer ein bisschen was erzählt, besonders was auf dieser Tour irgendwie auch so passiert. Und dann haben wir Mein Herz, Dein Herz nach dieser Geschichte gesungen und ich konnte vor Lachen, vor unterdrücktem Lachen, ich konnte nicht mitsingen.
Es ging nicht mehr klar.
Es ging so gut wie gar nicht. Du hast das nicht irgendwie mitsingen durchgezogen.
Naja, aber ich habe auch mehrfach
auf der Suche nach dir, wenn du findest. Ungefähr so wäre das gelaufen, hätte ich mitgesungen.
Wenn ihr an diesem Tag Zeuge des Livestreams wart, schreibt es gerne mal unter die Bildergalerie der heutigen Folge auf Instagram, denn es gibt das Video leider nicht mehr. Ich habe es gerade nachgeguckt.
Boah, verdammt.
Ich habe es vielleicht irgendwie dann doch aus Versehen gelöscht oder in dem Moment gedacht, das kann ich nicht bringen, weil es war wirklich, es war eine Nummer.
Es war sehr echt,
ja.
Kann man nicht anders sagen. Erinnerst du noch, ob wir an dem Abend gekocht haben, die überscharfen Tortellini, oder am Tag drauf?
Die haben wir an diesem Abend gekocht.
Yes.
Und meine waren nicht überscharf. Ihr habt eine andere Soße gehabt tatsächlich. Ich habe Pesto einfach dazu gegessen. Und ich glaube, warum ich Pesto gegessen habe, war der Grund, dass ihr Auberginen reingemacht habt.
Genau.
Ja. Es ist wirklich peinlich. Ich oute mich hier als dermaßen pingelig. Und das in vielerlei Hinsicht stimmt das bei Lebensmitteln auch. Aber in vielerlei Hinsicht auch nicht.
Till Seifert. Ich hasse Lebensmittel.
um meinen großen Lebensmittelkonzern hops zu nehmen.
Mist.
Till Seifert. Ich hasse Lebensmittel. Nein, das tue ich eigentlich überhaupt nicht. Ich koche auch einfach extrem gerne. Halt die Dinge, die ich mag.
Und der macht eine großartige Aubergine. Pizza, Leute. Und mit diesem Sandwich-Toaster kann er ebenfalls umgehen.
Ja, super, dass du das erwähnst als Kochen. So. Jeder normale Mensch würde diese zwei Dinge nicht als Kochen bezeichnen, wahrscheinlich.
Ach naja, die Pizza,
obwohl es ja
wenn
auch
der Teig denn ein selbstgemachter ist.
Ja, stimmt, das stimmt. Obwohl es ja auch Menschen gibt, die sagen, Bier kalt stellen ist auch Kochen. Ja, und dann haben wir noch so ein bisschen überlegt, was wir denn am nächsten Tag machen könnten. Wie schon angekündigt, war der nächste Tag wirklich mal ein richtiger Off-Day, an dem weder Radtour noch Konzert angesagt war. Und wir hatten das ja schon so ein bisschen angesprochen. In Dachau gibt es ja eine große Gedenkstätte von einem ehemaligen Konzentrationslager. Wir haben ja schon mehrfach erwähnt, dass wir auf dieser Tour sehr häufig an Schildern vorbeifuhren, die darauf aufmerksam machten, dass in der Nähe von 5 Kilometern eine Gedenkstätte eines Konzentrationslagers ist. Und das bot sich da jetzt einfach irgendwie an. Ich hatte die ganze Tour immer schon so dieses leicht unwohle Gefühl, mich da nicht zu konfrontieren. Weißt du, was ich meine?
Voll.
So dieses Vorbeifahren und so, ah ja, ich habe ja keine Zeit, ich mach's jetzt. Nee, können wir jetzt nicht machen. Nee, wir müssen jetzt hier noch das Konzert spielen. Nee, wir gehen nicht rein. Und es war ja irgendwie 2-3 Mal schon auf der Tour vorgekommen. Mhm. Und da konnten wir jetzt irgendwie, also ich wollte es auch nicht und wir konnten auch irgendwie nicht davor weglaufen an der Stelle, sondern das war einfach die Gelegenheit, uns da das jetzt anzugucken. Und das planten wir dann schon so ein bisschen für den nächsten Tag, riefen dort an, ob man da eine Führung bekommt oder ob man einfach so durchläuft. Und wir entschieden uns dann, selber durchzulaufen und keine
Führung. Was, glaube ich, auch ganz gut war.
Das glaube ich tatsächlich auch. Tja, dann ging es ins Bett und am nächsten Tag dann raus. Und der Tag empfing uns passend zu dem, was wir vorhatten, fand ich. Es war ein nebliger, regnerischer Morgen, der auch eigentlich den ganzen Tag nicht besser wurde. Aber es war, ja, das war okay, fand ich an diesem Tag, dass es so war.
Also wenn man jetzt im Nachhinein drauf guckt, kommt es mir jetzt tatsächlich intensiver vor als in dem Moment. Ich war aber auch vollkommen aufgeregt, wenn ich ehrlich bin.
Okay.
Also schon auf dem, an diesem Morgen und auf dem Weg dahin, irgendwas war in mir los. Weil der letzte Besuch in so einem, ja, in so einem geschichtsträchtigen Ort war schon eine Zeit her. Und das letzte Mal war ich halt wesentlich jünger und habe wesentlich weniger gewusst und erfahren und damit verbunden.
Ja, wir fuhren dann dorthin, das war noch eine ganze Ecke, parkten dann auf dem Parkplatz davor und da war es schon echt so, du liefst dann da rein und ab diesem Zeitpunkt war Ruhe zwischen uns dreien. Ne?
Voll.
Jörg war ja auch mit dabei und da war echt, ja, da gab es nichts, worüber man hätte reden wollen in diesem Moment oder nichts, was man hätte kommentieren wollen, weil mir in ganz vielen Situationen die Worte da gefehlt haben. Wir liefen durch diese Ausstellung, da wird halt ja zusammengefasst auf sehr, sehr vielen Metern einer Halle, das ist vielleicht sogar auch noch ein altes Gebäude tatsächlich und ja, auf große Schautafeln. Ja, das ist einfach jetzt auch tatsächlich immer noch eine merkwürdige Situation, finde ich, darüber zu sprechen. Ich war vorher einmal auf Kursfahrt, damals zu Vorabi-Zeiten wir waren in Prag und waren da in der Nähe von Prag in einem ehemaligen Konzentrationslager. Da war das auch schlimm, dort zu sein, aber da war diese Situation und die Spannung irgendwie eine andere. Hier hat irgendwie das anders funktioniert.
Für uns war an dem Tag klar, wir fahren dahin, um uns damit auseinanderzusetzen. Ich hätte nicht gedacht, dass es wieder so einen riesigen Impact hat, wenn man sich die Zahlen vor Augen führen lässt. Mhm. Die total ungeschönten und sehr direkten Worte, die da in der Schriftsprache gewählt wurden, wenn man sich verschiedene Experimente, die dort in Dachau durchgezogen worden sind. Als ich mir das durchlas, mir wurde körperlich unwohl, so bis kurz vor mir wird tatsächlich irgendwie übel.
Das sind ja alles keine neuen Sachen, die wir euch jetzt hier erzählen. Ne? Ja. Jeder hat sich schon mal damit irgendwie auseinandergesetzt, aber dort bestimmte Sachen zu lesen, was für perfide, du hast es gerade schon ein bisschen angerissen, Methoden dort gewählt wurden, Menschenversuche, wie viele Menschen einfach ohne Grund, weil sie entweder eine sexuelle Richtung hatten, die den Nazis nicht gefallen hat, weil sie eine Religion hatten, die den Nazis nicht gefallen hat, oder weil sie einfach nur das, was die Nazis gemacht haben, nicht gut fanden, oder weil sie eine andere Hautfarbe hatten, dort inhaftiert worden in dem Konzentrationslager, unter Umständen dort gestorben sind, weil sie unter diesen menschenunwürdigen Verhältnissen dort krank geworden sind, weil sie aber vielleicht einfach auch getötet wurden. Oder teilweise gab es Folter, wo ich einfach überhaupt nicht den Gedankengang verstehen kann, wie sie Menschen finden konnten, die das machen wollten. Das haben wir, glaube ich, danach ganz, ganz oft gesagt. Dass man ja auch Menschen finden musste, die bereit waren, diese Menschenversuche an anderen Menschen, Mitmenschen, auszuführen und durchzuführen. Oder alleine ehrlich, da Wachmann zu sein. Das, ja. Alleine das morgens am Frühstückstisch zu sitzen, mit der Familie und dann zu sagen, jo, Leute, ich gehe zur Arbeit und zu wissen, ich gehe in ein Konzentrationslager zur Arbeit. Und das hat mich halt einfach so krass umgehauen, weil es einem, da war eine große Schautafel, wie viele Konzentrationslager es in Europa gab. Und ja, dann
wie viele Außenlager und was da noch für Substrukturen drunter waren, ne?
Und diese Riesenanzahl an Lagern, was das bedeutet, wie viele Menschen da arbeiten mussten, um sowas durchzuführen und so viele Leute zu finden, das fand ich einfach krass, dass das ja scheinbar kein Problem gewesen ist, so viele Menschen zu finden, die das machen wollten. Und deswegen finde ich es gerade so wichtig, um das jetzt vielleicht langsam zum Abschluss zu bringen, das Thema, dass es diese Orte gibt, an diesen Orten zu sein, sich damit zu konfrontieren und das auch immer mal wieder zu machen.
Ja.
Und das als abschließendes Wort, ich finde es einfach nach wie vor unglaublich, dieser Podcast wird Ende 2020 aufgezeichnet, wird ja nicht gelöscht. Deswegen, wenn ihr das vielleicht in 5 Jahren hört, vielleicht hat sich was verändert, aber ich finde es einfach unglaublich, dass zu diesem Zeitpunkt im Deutschen Bundestag eine Partei sitzt, die offen ausspricht, dass die Zeit des Nationalsozialismus ein Fliegenschiss wäre in der deutschen Geschichte und die ganz offen auch gegen die Erinnerungskultur spricht und am liebsten solche Dinge gar nicht mehr weiter fördern würde, dass es solche Gedenkstätten gibt. Denn das ist das Schlimmste, was passieren kann, dass diese Zeit vergessen wird, dass die Menschen nicht mehr wissen, was dort damals passiert ist. Und man steuert, glaube ich, langsam immer mehr in so eine Situation. Wer hätte denn das gedacht vor 20 Jahren, dass jetzt offen eine Partei im Bundestag sitzt, die sowas sagen kann? Also ich glaube, man muss einfach aufpassen, dass da nicht das Menschliche so ein bisschen verroht zwischen den Mitmenschen, mit denen man so zusammen ist, sondern dass man sich immer wieder hervorruft, dass das, was da an Grausamkeit passiert ist, sowas darf einfach nicht mehr passieren.
Nein, und, definitiv nicht.
Deswegen, ja, kann ich einfach nur das empfehlen, sich dem hin und wieder mal wieder einfach so ein bisschen hinzugeben, auch wenn das schwer ist, da hinzugehen. Und das ist natürlich nichts, worauf man sich dann freut, ne? Damit verdirbst du dir vielleicht auch ein Stück weit dein Wochenende. Aber dann ist es halt mal so. Das wird auf jeden Fall, es bringt dich wieder ein Stückchen weiter und es lässt dich Dinge wieder anders angucken. Und das finde ich einfach ganz, ganz wichtig. Und ja, fand es auch gut, dass ihr auch von vornherein irgendwie gesagt habt, wir gehen auch hin und so. Und das war irgendwie, war, glaube ich, gut, dass wir das gemacht haben.
Ich meine, erinnere dich an den Abend. Wir haben uns dann im Ventura die Stühle zurecht geschoben, hätte ich beinahe gesagt. Also Fahrer-Beifahrersitz umgedreht und haben dann einfach, weil es uns ein Bedürfnis war, nochmal miteinander drüber zu sprechen, weil, wie erwähnt, es ist bis auf den Parkplatz, bis ins Auto, so gut wie kein Wort gefallen.
Ja.
Aber es war auch die Frage, worüber sprichst du denn jetzt? Zurück auf dem Campingplatz, da guckten wir uns an und meinten, du, ich würde gern noch ein Wort verlieren, so im Gespräch, und lass uns das einfach mal aufzeichnen. Ich bin noch gespannt, wie das ist, wenn man da irgendwann mal wieder drüber guckt, weil das Gespräch anders lief als das, was wir jetzt hatten.
Das stimmt.
Und dennoch ähnliche Anteile drin waren.
Da in dem Gespräch war es sehr, haben wir sehr speziell bestimmte Sachen angesprochen, die mir da dann sehr auf der Seele gebrannt haben. Und jetzt ist es mit ein bisschen Abstand betrachtet eher so dieses Grundlegende.
Ja.
Ne? Und dieses grundlegende Problem, was sich, finde ich, einfach auch so ein bisschen ergibt, dass man plötzlich anfängt, diese Zeit zu vergessen oder relativiert. Vielleicht ist es auch nur das, ne? Dass sie nicht vergessen wird, aber dann gleich gesagt wird, ja, ach, guck doch mal, was dort gemacht wird, was dort gemacht wird. Nee, das kannst du auch machen, aber relativier es nicht mit dem, was damals passiert ist. Ich glaube, das ist einfach das Wichtige. Wir haben dann den Tag über so ein bisschen jeder noch was für sich gemacht. Das fand ich auch okay. Jeder so ein bisschen am PC irgendwie rumgewurschtelt und sind dann, glaube ich, später noch mal so ein bisschen da am See rumgelaufen. Und abends dachten wir dann, ja, kochen wir jetzt was oder gehen wir was essen? Und entschieden uns dazu, was essen zu gehen.
Ja.
Auf dem Restaurant, auf dem Campingplatz-Restaurant, in dem Campingplatz-Restaurant.
Jetzt hast du es. Und Till, wir haben das Ding ja im Vorfeld ausgespäht und haben mal geguckt, ob man sich da überhaupt mit drei Leuten reinsetzen kann oder nicht oder doch oder nicht. Das ging ohne weiteres. Vielleicht hätte ich vorher mal genauer auf die Karte gucken sollen.
Ich wusste ja, also mir war es egal, ich wusste ja fast, was ich esse.
Kässpätzle.
Genau.
Und es sollte sich herausstellen, dass du das ja noch öfter essen würdest,
ja.
Kässpätzle, und dass das dort die besten Kässpätzle waren.
Ja. Fand ich schon.
Also du hast einen Volltreffer gelandet.
Ich habe einen Volltreffer gelandet.
Wohingegen Jörg und ich so tief in die Keramikabteilung getaucht sind, essenstechnisch.
Ja, gut, aber ehrlich gesagt, selber schuld, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ja, der Laden wirkte nicht so, als würde das, was wir da bestellt haben, besonders gut sein.
Ja, was habt ihr denn bestellt?
Na, einmal diese Schlachterplatte für zwei, hätte ich beinahe gesagt. Die war furchtbar. Die war wirklich furchtbar. Sie troff vor Fett. Das Einzige, was in Ordnung war, war, glaube ich, das Geflügel, und das war zu trocken.
Okay.
Aber ansonsten, pfui, bah. Und der Wurstsalat, erinnerst du dich an den? Der hat einen Teller mit Mortadella vollgeknallt. So angeordnet die Scheiben, bisschen Zwiebel dazwischen, kein Käse, wie es sich gehört. Und hat das mit Essig und Öl besudelt.
Ja.
Ey, war das furchtbar. Was hast du nur getrunken?
Ich habe, glaube ich, eine Spezi getrunken.
Ich hatte bestimmt eine Rhabarbersaftschorle.
Du hattest auf jeden Fall eine Schorle, hallo?
Ja.
Wenn es etwas gab, was du auf dieser Tour hattest, dann war es eine Schorle.
Schorle.
ja, also ich kann mich diesem vernichtenden Urteil von dir über dieses Restaurant nicht anschließen. Mein Essen war fantastisch. Ich hatte großen Spaß mit meinen Käsespätzle, hatte großen Spaß mit der Spezi und vor allem hatte ich ganz, ganz großen Spaß mit meinem Nachtisch, der noch kam, der aufs Haus ging. Unfreiwillig allerdings, glaube ich.
Ja,
später stellten wir fest, der Palatschinken, nennt man das so?
Ja. Ja.
Oder Palatschinken.
Palatschinken.
Sehr, sehr lecker gewesen.
Und auch da hätte man viel falsch machen
können,
aber der war gut.
Wie wir später in einem Wohnmobil auf der Rechnung feststellten, Aber ich glaube, du entschiedst dich dann dafür, weil du sehr ungehalten über dein Essen warst, dass das quasi als Entschuldigung dafür durchging. Denn du hattest auch einen Palatschinken.
So ist es.
Der auch aufs Haus ging. Und ich glaube, du sagtest dann sowas wie, das ist die Entschuldigung für das die Schlachtplatte. Ja, und dann neigte sich auch dieser denkwürdige Tag dem Ende. Wie gesagt, Nick und ich setzten uns dann spät am Abend noch auf unsere drehbaren Stühle im Ventura und erzählten so ein bisschen was über diesen Tag. Das hatte irgendwie einen recht heilenden Charakter, fand ich.
Ja, und auch einen abschließenden, das war ebenfalls ganz wichtig.
Dann kommen wir doch zum dritten und letzten Tag dieser Etappe. Und zwar dem Tag, an dem wir dann das Konzert in München spielen sollten. Am Morgen stellte sich dann heraus, dass das wäre im Backstage in München gewesen oder war im Backstage in München. Es fand ja statt, aber anders als wir es geplant hatten. Denn es stellte sich raus, dass auch wieder Corona-bedingt und wettertechnisch an diesem Tag nicht besonders viele Leute die Lust verspürten, dort vorbeizuschauen. Man hätte da, glaube ich, Karten kaufen müssen. Die riefen dann halt an und meinten, was wir machen. Normal passen da, glaube ich, dann, weiß ich nicht, wie viel rein. Unter Corona-Bedingungen wären wahrscheinlich 100 Leute reingegangen.
Ja.
Damals war das, das war im Sommer, das war was anderes noch, ne? Jetzt wäre das natürlich undenkbar, sowas zu machen. Ja, dann war so ein bisschen schlechte Laune, weil es dann auf der Kippe stand, ob wir überhaupt an dem Abend spielen. Und ich dann irgendwie auch dachte, geil, wir hängen jetzt hier 3 Tage in München rum und machen nichts. Und dann haben wir so ein bisschen nachgedacht und sind auf die Idee gekommen, wir könnten doch einfach aus dem Backstage in München einen Livestream machen. Dann sowohl auf YouTube als auch auf Instagram, um quasi einfach trotzdem dort zu spielen. Und das haben wir dann auch gemacht und ich war relativ happy mit der Lösung. Deswegen setzten wir uns dann noch kurz einen Moment an den Tisch am Ventura und ja, planten so ein bisschen, wie wir den Tag dann gestalten. Und es zeigte sich, dass allgemein entschieden wurde, dass Till mit dem Rad nach München reinfährt.
Was auch noch nicht weiter verwunderlich ist?
Nein, natürlich nicht. Aber es stand so ein bisschen auch, ja, im Raum, diese Frage. Waren immerhin auch eine Strecke 30 Kilometer. Natürlich ein Klacks in der Situation.
Für den Kollegen.
Ja, und das habe ich dann auch gemacht, habe mich aufs Rad gesetzt und bin nach München gefahren. Und ehrlich gesagt, da habe ich das erste Mal so festgestellt, dass wir total nah an München waren. Das fühlte sich da irgendwie nicht so an, ne? Auf einmal war ich in München, mitten in der Innenstadt. Wir trafen uns im Englischen Garten. Da hinten, vielleicht kennt das der eine oder andere, da gibt es ja so eine künstlich aufgestaute Welle, wo Surfer auf diesem Eisbach fahren. Kanntest du das vorher, Nick? Warst du da schon mal?
Nee, war ich noch nicht.
Ich war da mal irgendwann mit meinen Eltern, schon ganz viele Jahre her, und habe mich irgendwie total gefreut, das mal wieder zu sehen, weil das ist halt echt, ich finde das total abgefahren, dass es das da gibt. Die surfen da halt wirklich so auf der Welle. Und da haben wir natürlich auch ein schönes Foto für euch von einer Surferin, aber man kann sie nicht wirklich erkennen. Deswegen kann ich das, glaube ich, veröffentlichen, das Bild. Man sieht sie so von der Seite. Das Surfbrett nicht, es ist hinter einer Welle versteckt. Ich kam als Erster, glaube ich, an.
Ja, du standst schon unten.
Genau. Und dann kam als Nächster, glaube ich, der Ralf an. Ralf war schon mal in der Bamberg-Folge kurz Thema. Ralf macht seit vielen Jahren das Management, beziehungsweise wir arbeiten seit einigen Jahren zusammen. Ich habe mich sehr gefreut, dass er jetzt auch dazugestoßen ist. Dann trafen wir uns da ein bisschen. Die Marissa war auch mit dabei und die Leni, die Frau und die Tochter vom Ralf. Und wir haben dann da so ein bisschen rumgestanden und uns die Surfer angeguckt. Dann haben wir, glaube ich, noch ein paar Videoaufnahmen im Englischen Garten gemacht. Ne?
Genau.
Ich da lang
sind wir vorhin noch an so eine Flussgabelung geflitzt,
aha,
die kein Delta
ein
war.
Delta?
Genau, wo du mit dem Fahrrad drüber geschossen bist, einmal hin, einmal zurück.
Ja, und dann hieß es langsam auf zum Backstage. Da schmeißen wir das nächste Dia in den Projektor. Denn ich hatte die Möglichkeit, mal bis vor die Bühne mit dem Rad zu fahren, wie ihr auf dem nächsten Bild sehen könnt. Ja, relativ witzig. Und das Backstage eigentlich auch ein cooler Laden. Hätte mich echt gefreut, wenn wir da mal hätten spielen können und da richtig die Post abgegangen wäre, stimmungsmäßig.
Ja, mega. Die Location ist halt tatsächlich echt cool.
Das war ganz nett, denn wir hatten ja unsere richtige Anlage dort aufgebaut und konnten da richtig, also gefühlt habe ich mich währenddessen, als würde da richtig die Post abgehen. Es waren ja auch ein paar Leute da.
Ja.
Und da schmeißen wir auch gleich noch das nächste Foto in den Projektor von der Konzertsituation. Da sieht man auch das Fahrrad im Hintergrund. Jedenfalls die Bühne auf jeden Fall für zwei Personen auch groß genug.
Kann man nicht anders sagen.
Der hätte hinten noch der ein oder andere Mitmusikerplatz gefunden. Ja, und dann hieß es für mich, mich aufs Radl setzen und zurück nach Dachau fahren, während ihr nochmal einen Supermarkt angefahren seid.
Yep.
Um erneut Tortellini zu kaufen.
War lecker.
War mega lecker. Ich habe mich mega gefreut, als es wieder... Denn es gab auch noch vegetarisches Cordon Bleu dazu, was auch meine absolute, mein absolutes Lieblingsfleischersatzprodukt ist.
Ich habe übrigens nicht alle Tage.
Übrigens ein lieber Kumpel von mir, der in der letzten Etappe auch erwähnt werden wird, mit dem habe ich dann auch nochmal so die eine oder andere... Also wir sind uns da uneinig, was Fleischersatzprodukte
angeht. Kleine Diskussion geführt.
Genau.
Oh, meine Güte. Das war hitzig. Diskussion aber auch schön.
Ja, es gehört dazu, auf so einer Etappe auf die Zugspitze.
Oder?
Ja, und dann setzte ich mich wieder abgebaut, ne, wieder aufs Fahrrad gesetzt und wurde so ein bisschen sentimental tatsächlich auf der Rückfahrt. Es dunkelte langsam. Ich habe einen unfassbaren Sonnenuntergang gesehen. Ihr auch, wahrscheinlich im Auto dann. Ne? Mhm. Ich fuhr dann über sehr verlassene Straßen, über Felder, Landstraßen und sah dann die Sonne hinten untergehen und hielt nochmal an einem kurzen See. An einem kurzen See. Ich hielt nochmal kurz an einem See. Der See war gar nicht mal so kurz.
Ich hielt noch an einem kurzen See.
Stellte mich dann nochmal so ein bisschen vor meine Handykamera und quatschte so ein bisschen rein, weil mir einfach klar wurde, die Tour neigte sich wirklich dem Ende zu.
Yep.
Auf der einen Seite sehr, sehr schön, weil es sich abzeichnete, dass alles relativ komplikationsfrei und bis dahin ohne Platten verlaufen war. Und ja, einfach nochmal so ein paar Gedanken in die Kamera gequatscht, bekam dann auch mehrfach die Rückmeldung zurück, dass ich ja sehr, sehr sentimental wurde. Aber auch der ein oder andere geschrieben hat, dass er oder sie auch sentimental wurde, weil es, glaube ich, ein paar Leute gab, die auf der Tour tatsächlich auch erst auf meine Musik oder auf mich aufmerksam geworden sind und sich da, glaube ich, sehr abgeholt gefühlt haben, weil wir wirklich sehr, sehr viel gepostet haben in dieser Zeit auch, ne? Sehr viele Stories und jede Kleinigkeit eigentlich dokumentiert wurde. Und das war, glaube ich, ja, für ein paar Leute jedenfalls irgendwie auch ganz schön, da so mitgenommen zu werden. Und ich freute mich dann sehr, als ich hörte, es gibt wieder Tortellini. Ein schöner letzter Abend an voll. Einem, ja, auch recht schönen Campingplatz eigentlich.
Was etwas Entscheidendes noch? Fehlt.
Jetzt bin ich gespannt.
Naja, du hast vollkommen vergessen, eins deiner Stücke zu etablieren.
Du hast recht. Du hast recht. Gut, dass du mitdenkst. Und wir haben es bewusst nicht an die Stelle gesetzt, die wir da jetzt nochmal aufgreifen, den Song. Denn wir haben uns ja überlegt, wir wollen jeder Etappe einen Song vom Album, was dieses Jahr rausgekommen ist, zuordnen. Und einen Song, den wir bis jetzt nicht erwähnt haben, ist Fassaden. Ja, wir wollen ihn einfach nochmal an die Stelle setzen, die wir vorhin sehr, sehr lange besprochen haben. Nämlich über diese Situation, mit der wir uns da konfrontiert haben, mit der Gedenkstätte. Denn Fassaden sind in diesem Teil, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Wir haben lange darüber gesprochen vorhin, dass man ja auch Menschen finden musste, die überhaupt diesen Job damals machen wollten. Und ich glaube, dass damals einfach auch sehr, sehr viel mit Fassaden gearbeitet wurde. Es gibt immer wieder Menschen, die sagen, wir haben von nichts gewusst. Das finde ich sehr, sehr zweifelhaft, ob das wirklich so ist. Ich gehe davon aus, dass man einfach auch die Augen verschließen wollte, weil eben auch, glaube ich, sehr, sehr viele Fassaden aufgebaut wurden, weil Propaganda betrieben wurde. In meinem Song Fassaden geht es um andere Fassaden, die man sich selber eher aufbaut.
Ich denke, um da nochmal kurz drauf einzusteigen, dass Fassaden dann wirklich schlecht werden, wenn man sich selber dahinter nicht mehr erkennt und nicht mal seine Liebsten irgendwie da durchgucken lässt. Aber sobald du selber das Gefühl hast, dass du dich dahinter verschanzt und das brauchst, um irgendwie, ja, zu bestehen oder etwas zu überstehen, dann sind die Teile tatsächlich keine Unterstützung mehr, sondern was dich komplett ausbremst und was dich entfremdet.
Ja. Und damit geht jetzt tatsächlich die Etappe zu Ende, was ich vorhin schon fälschlicherweise verfrüht beginnen wollte. Ja, trotz allem eine Etappe, die ja sehr in Erinnerung bleibt, finde ich, aus vielerlei Gründen. Ja, lieber Nick, würde ich sagen, schließen wir die vorletzte Etappe
des Dia-Show-Podcasts Soweit 2020 ab.
Genau. Und blicken mit einem lachenden und einem weinenden Auge
auf den kommenden Freitag.
Genau. Denn dort wird dieser Podcast ein Ende finden. Denn die Tour findet dort ein Ende. Ja, Nick, und was machen wir eigentlich danach?
Oh, uns wird was einfallen. Ich bin nach wie vor dafür, dass so ein Format alias Kochen mit, ich würde das geil finden, wenn wir uns dafür treffen würden, dann so einen Schwachsinn zu tun.
Ja, aber du hattest ja auch schon angesprochen, du hättest Lust, in irgendeiner Weise podcastmäßig weiter aktiv zu bleiben.
Ja, schon.
Müssen wir irgendwas finden. Was können wir denn noch? Worüber können wir was erzählen?
Lass uns kulinarisch weitermachen, da haben wir uns schon ganz gut eingegroovt. Ich glaube, das könnte so laufen. Meine Wenigkeit steckt was vor. Du findest es scheiße und machst es anders. Heute kochen wir dies und jenes.
Und weil ich das alles nicht mag, koche ich mein eigenes Essen.
Genau. Ihr seht, das könnte äußerst spannend werden. Wir lassen uns was einfallen. Ich würde es schön finden, wenn das in einer vernünftigen Form weiterginge.
Dann, wie immer, bedanke ich mich an dieser Stelle für deine Zeit.
Das gebe ich zurück.
Bereiten wir nochmal eine knaller letzte Folge vor.
Auf jeden Fall.
Das heißt, wir bereiten sie vor. Die Vorbereitung ist hier auch eher, naja.
Die Vorbereitung darf raus. Sich auf den Erwerb von ein, zwei Flaschen Glühwein.
Oh ja.
Oder?
Tatsächlich. Dann hören wir uns auf jeden Fall nächste Woche zu einer letzten Folge des Podcasts. Und dann wünsche ich einen schönen vierten Advent.
Ich dir auch.
Und
lass die Kerze brennen.
Lass die Kerzen brennen. Und ja, wünsche dir noch einen schönen Tag und euch natürlich da an den Empfangsgeräten zu Hause auch.
Genau. Bis dahin, hau rein.
Ciao.